Danke, dass du Menschen immer wieder inspirierst. Mit Wort, mit Tat, mit gutem Vorbild. Und du hast heute Morgen uns vieles zu sagen durch dein Wort. So segnest du dem Traugott in diesem Moment. Und dass er ein Sprachrohr vor dir kasse. Wir danken dir im Voraus, im Namen Jesus. Amen.
Guten Morgen miteinander. Ganz lieben Gruß von meiner Frau, Brigitte, die heute die Gelegenheit genutzt hat, ihre Mutter zu besuchen in einem Alters- und Pflegeheim. Sie ist schon bald 3 Jahre dort. Und sie kann nicht immer gehen, weil es halt doch relativ weit weg ist, hier in der Schweiz. Aber sie lässt euch herzlich grüßen. Ich habe ziemlich Respekt vor dem Text, der die Predigt heute Morgen ist. Es ist kein einfacher Text, aber man sollte sich ja auch manchmal mit so schwierigen Texten beschäftigen. Ich habe das Vorrecht gehabt, letztes Jahr im September ein Geschenk in Anspruch zu nehmen, das mir zum 65. Geburtstag gemacht hat, nämlich die Reise auf den Spuren des Apostel Paulus. Die ist meistens zweiteilt. Der eine Teil ist in der Türkei. Wenige wissen, dass die Türkei eigentlich ein biblisches Land ist, wo ganz ein Haufen passiert ist, was wir in der Bibel lesen. Wir sind in die Türkei gegangen und haben dort ein paar Orte besucht, wo ein Sendschreiben überkommen, respektive Gemeinden. Und das ist jetzt zum Beispiel eine christliche Kirche in Antiochia Pisidia, wo der Paulus auch war. Dort rechts, der Mann, der steht mit dem Blatt, das war der Leiter, der geistliche Leiter der Reise, der Professor Thierstein von Basel. Ganz hinten und hat ein paar Studenten dabei gehabt, auch noch. Das nächste Bild ist am gleichen Ort. Kannst du eins weitergehen, Barney? Das ist der Augustus-Tempel in Antiochia Pisidia. Das muss ein riesen Prunkbau sein. Da hat man dem Kaiser Augustus Ehre erwiesen und hat ihn geopfert. Und die sind nicht sehr weit auseinander voneinander, die zwei Sachen. Die Kirche und der Tempel. Und da sieht man auch die Spannung, in denen Christen dort gestanden sind, wo immer eben da die weltliche Seite und da das Geistliche, das müssen aushalten und eben oft Kämpfe haben, geistliche Kämpfe. Zeigen wir das nächste Bild. Das ist das Theater in Perge, in Pamphylia. Paulus hat den Ort besucht auf der ersten Missionsreise. Da sind etwa 20'000 Leute, haben da einen Platz gehabt, Sitzplatz gehabt. Ist sehr beeindruckend, wenn man dort ist und unten. Auf dort unten, wo das Theater aufgeführt worden ist, sieht man so in Marmor gemeißelte Götterbilder mit verschiedenen Göttern. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber auch da wieder die Spannung zwischen der finsteren Welt und der himmlischen Welt. Auch da in Perge ist das sichtbar gewesen. Das nächste Bild. Das ist der Marktplatz von der Agora, also der Agora in Laodicea. Auch Laodicea hat ein Sendschreiben bekommen von Jesus, also der Engel von Laodicea. Zeigen wir das nächste Bild. Und da, auch da sehen wir wieder etwas, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. In dieser Säule, in diesem Runden, da sehen wir ein Kreuz und eine Menora unten. Das nächste Bild zeigt es dann ein bisschen vergrössert. Kannst noch eins weitergehen. Auch da wieder die Spannung, die da war für die Christen, die dort gelebt haben. Und Laodicea hat ja eigentlich einen schwierigen Brief bekommen. Ist ein von diesen Briefen, der kein Lob von Jesus bekommen hat, sondern nur Tadel. Und dann, da ist eine jüdische Synagogen in Sardes, auch die haben das Einschreiben bekommen, ist eine der schönsten noch bestehenden und grössten Synagogen, also wo man noch etwas sieht davon. Und im nächsten Brief gesehen wir noch das Gymnasium von Sardes. Das ist frisch wieder erbaut worden, ist ziemlich beeindruckend. Rechts davon, wo wir jetzt hier nicht sehen, ist der Sportplatz. Gymnasium damals in der Antike war immer zugleich auch eine Sporttrainingsstätte gewesen. Übrigens, wir lesen in einem der Sendschreiben, kauf Kleider bei mir, um deine Nacktheit zu bedecken. Und wir müssen wissen, in der Antike hat man bei diesem Gymnasium Sport immer nackt betrieben. Also die jungen Männer haben nackt Sport gemacht. Das war dort üblich gewesen. Haben wir nochmal ein Bild? Ja, das ist die persische Königstraße von Darius erbaut, also das Ende davon. Im 5. Jahrhundert vor Christus, ist 2699 Kilometer lang und führt von Susa. Ihr wisst, was Susa ist, gell? Israel, also die Israeliten, die dort gefangen waren, und führt bis nach Sardes. Und das ist eben Sardes. Links davon sieht man wieder das Gymnasium. Und eben da die Straße. Ich glaube, das war das letzte Bild, wo ich... Nein, da steiles Theater noch von der Antike war in Bergamon. Das ist wirklich steil, man kommt dort oben raus. Und es geht wirklich steil, aber man muss ein bisschen schwindelfrei sein. Das nächste Bild noch, das letzte. Bergamon. In Bergamon hat man einen Zeus geopfert. Und unser Reiseleiter war ein Türk, aber ein Christ, hat gesagt, da seien auch Menschen geopfert worden. Und... In Berlin gibt es ja das berühmte Bergamon-Museum, ich weiß nicht, ob jemand schon mal dort war. Und dort hat es vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ich bin selber nicht dort, so eine riesige Multimedia-Show gesehen, wo man eben das nachgestellt hat. Und das ist so ein Bild davon, dort im Zeusaltar. Auch da war die Spannung riesig, wo Christen haben müssen aushalten, wo sie drinnen gelebt haben. Gut. Beim Lesen von der Offenbarung, auch von den Sendschreiben, kann es einem durchaus manchmal schwerfallen, Text und Bilder, die da oft sehr ausgeschmückt beschrieben werden, richtig einzuordnen. Das ist vielleicht auch der Grund, dass viele Christen Mühe haben mit der Offenbarung und sich gar nicht richtig daran wagen. Ich habe aber gelesen in eurem Rundbrief, dass ihr mit Bruno Frey, ich glaube, so eine Serie habt über die Offenbarung, finde ich sehr gut. Für Christen aber sollte die Offenbarung eine ganz andere Wirkung haben. Die Deutsche Bibelgesellschaft hat auf ihrer Internetseite dazu geschrieben, die Offenbarung formuliert Bilder der Hoffnung für jene Christen, die in Zeiten persönlicher Anfeindungen ihrem Glauben treu geblieben sind. Also das ist eigentlich das Ziel der Offenbarung. Dass wir gestärkt werden durch das, was wir hier lesen. Dass unsere Hoffnung gestärkt wird. Dass Jesus die Oberhand behalten wird. Und im ersten Kapitel, Vers 3 von der Offenbarung, lesen wir den berühmten Vers. Selig ist, der da liest. Und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Für uns ist das deutsche Wort selig, das deutsche Wort selig ist im Griechischen Makarios, was so viel bedeutet, gesegnet ist. Und noch weiter, es bedeutet auch, beneidet sind die, wo das betrifft, wo die Worte hören und lesen und daran glauben und festhalten. Die sollen beneidet werden. Also ganz eine schöne Verheißung, wo Johannes uns im ersten Kapitel gibt. Wie alle Sendschreiben geht es im Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira vor allem um unsere Beziehung zu Jesus. Dass die nicht unterdrückt wird oder dass man die nicht untergehen lassen, in all dem Widerstreit, wo wir drinnen stehen mit der Welt und unserem Glauben. Jesus fordert unsere Treue raus mit diesen Sendschreiben. Und er spricht auch an dort, wo wir untreu geworden sind. Er sagt beides. Er sieht nicht nur das, was alles gelingt, sondern er sieht auch unsere Schwachheiten, unsere Anfechtungen, wo wir manchmal Mühe haben, können zu bestehen. Also, übrigens, Glaube und Treue zu Jesus stehen in einer engeren Beziehung zueinander. Glauben, im Englisch zum Beispiel reden wir von Faith. Kannst du eins weitergehen? Aha. Kommt jetzt das nicht, ja. Gut, also. Im Englischen reden wir von Faith und wenn es um Treue geht, reden wir im Englischen von Faithfulness. Also es ist verwandt im Englischen und im Griechischen ist es Pistis und dort ist auch der Begriff Treue enthalten im Wort Glauben. Also es ist beides zusammen, also ganz nah miteinander verwandt. Thyatira, Moment mal, ich kann eigentlich wieder den Text lesen. Ja, genau. Lesen wir den Text. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, aber sie will nicht, sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben. Ich stürze sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Wie die tönernen Gefäße werden sie zerschmissen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ihr merkt, das ist ziemlich ein schwieriger Text, der uns herausfordern tut. Thyatira ist etwa eine halbe Stunde zwischen diesen zwei Orten, die ein Sendschreiben bekommen haben, Sardes und Bergamo. Es sollte eigentlich eine Folie das jetzt. Ah, da kommt jetzt das, was ich vorhin gemeint habe. Kannst du gerade weiterfahren? Jawohl. Das ist übrigens die Türkei mit ihren sieben Regionen. Die sieben Sendschreiben sind alle in der Ägäischen Region an die Tanne gerichtet worden. In dieser Gegend sind wir auch gereist. Und unten in der violetten Region sehen wir auch noch ganz oben rechts Pisidien und Antiochien in Pisidien, wo wir das Bild gesehen haben vorne. Also Thyatira liegt dort zwischen Pergamon und Sardes. Wegen ihrer strategischen günstigen Lage hätte Seleukus, der Erste, in Thyatira mazedonische Soldaten angebracht, um die Ortschaft zu beschützen. Die Seleukiden waren ja das Nachfolgerreich von Alexander vom Grossen, wo bis zum Römischen Reich geherrscht hat, wo es ins Römische Reich gekommen ist. Gegründet ist Thyatira worden von einem Feldherr, vom Alexander dem Grossen. Kannst du gerade weiterfahren? Da sehen wir grün das Seleukidische Reich im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus. Thyatira ist bekannt worden wegen der seltenen Krabbenwurzel. Da sehen wir ein paar Bilder von Thyatira. Da sind wir nicht gewesen, weil es hat einfach nicht überall gereicht, anzugehen. Aber da sehen wir einfach ein paar Fotos davon. Gut, dann weiterfahren. Thyatira war auch bekannt wegen seiner Krabbenwurzel, aus der man dunkelrote Farbe gewinnen konnte. Eben Purpur. Die Lydia, Purpurhändlerin, hat ihr Rohmaterial auch von Thyatira bezogen. Sie kommt ursprünglich auch von dort. So wie man lesen in der Apostelgeschichte 16. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte Paulus zu. Sie war eine Gottesfürchtige und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam zuhörte. Eine weitere Besonderheit von Thyatira sind ihre Zünfte oder Gilden gewesen. Es hat für alle Handwerker eine Zunft oder eine Gilde gegeben, also zum Beispiel Töpfer, Gerber, Färber, Bäcker, Schmied, Weber, Händler, Schuster, Metzger, Sattler, Maler und sogar Sklavenhändler haben eine eigene Gilde oder Zunft. Und jetzt kommt die erste grosse Schwierigkeit für Christen in Thyatira und für viele andere Ortschaften, die ein Sendschreiben bekommen haben. Eigentlich hätte man nur überleben können, physisch überleben, wenn man sich an einer so einer Zunft angeschlossen hat. Sonst hätte man keine Beziehungen pflegen können, man hätte nicht kaufen können, man hätte auch nicht verkaufen können. Also für Christen, die ihren Glauben ernst genommen haben, ist es sehr schwierig gewesen in dieser Welt. Da können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, weil wir erleben ja keine Verfolgung oder Ähnliches. Das Problem von diesen Gilden und Zünften war, dass sie ihre Bankett, ihre Treffen oft in heidnischen Tempel abgehalten haben und das ist dann oft aufgeschweift in unmoralische sexuelle Handlungen. Unser Text macht deutlich, dass wohl etliche Christen in Thyatira an solchen Praktiken teilgenommen haben. Jesus prangt das ihnen an. Er prangt ihre Untreue ihm gegenüber an. Und er erwähnt die Säbel als Beispiel, wo die Christen verführt hat und sie haben sich von ihrer verführen lassen. Die Säbel hat natürlich nicht so geheißen, aber sie war eine Person, da geht man davon aus. Aber sie erinnert uns an die Säbel vom Alten Testament, die Frau vom König Ahab, zur Zeit vom Prophet Elia. Sie hat den Ahab verführt, das Volk zu Götzendienst und Unzucht zu verführen. Wir kennen das alles aus der Bibel. Die Warnung von Jesus an die Frau, wir haben sie schon gelesen voran, ist unmissverständlich. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen und alle Gemeinden Kleinasiens werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Denn es fährt ja an, das Sendschreiben mit dem Wort, das sage ich, das sei der, der Augen hat wie Feuerflammen und Füße wie feuriges Erz. Also er erkennt alles, er kennt das Positive und er kennt auch das Schwierige, das Negative in unserem Leben. Also die Herausforderung von der Gemeinde von Thyatira und deren Leiter ist eine schwierige gewesen. Sie mussten überleben können. In einer Welt, wo ihnen keine Chance gegeben hat, wenn sie nicht irgendwie Kompromisse eingegangen sind mit ihr. Das können wir uns vielleicht gar nicht so richtig vorstellen. Der Zeitgeist von damals war ein antichristlicher Zeitgeist und hat die Entschlossenheit der Christen gefordert und ein grosses Maß an Vertrauen zu Jesus, dass er seine Gemeinde versorgt. Ich spüre manchmal, wie schwierig das ist, das Vertrauen in Jesus zu haben, obwohl ich ja nicht in einer Situation lebe, wie die Christen dort. Aber wenn eine Situation nicht so läuft, wie man es gerne wettet, und dann muss man nicht unbedingt gehen fliegen mit dem Schirm, dann merken wir, wir versuchen alles in Bewegung zu setzen, um das in den Griff zu bekommen. Natürlich dürfen wir das. Aber haben wir auch das Vertrauen, dass Gott für uns sorgt? Wirklich unser Vertrauen ganz auf Gott setzen oder eben vielleicht auch auf anders. Die Säbel hat behauptet von sich, sie sei eine Prophetin. Damit hat sie ihre Handlungen und Verführungen gerechtfertigt. Sie hat außerdem behauptet, man liest es indirekt in dem Text, dass sie die Tiefen des Satans erkannt hat. Ein schwieriger Satz. Was ist das? Eigentlich nichts anders als ich weiß es besser. Ich weiß es besser als das, was das Wort Gottes sagt. Ich weiß es besser als das, was die Leiter der Gemeinde sagen. Sie hat also, eigentlich ist sie dem verfallen, wo Eva im Garten Eden aufgefallen ist, wo sie versucht worden ist von der Schlange und sie gesagt hat, ich darf nicht von dieser Frucht essen. Und die Schlange gesagt hat, sollte Gott gesagt haben. Das ist ein etwas, wo man doch auch in irgendeiner Art heutzutage erlebt. Der Zeitgeist stellt in Frage, was Gottes Wort uns lehrt. Man kann doch nicht mehr alles so wortwörtlich nehmen, wie es da steht. Man muss es doch in die heutige, moderne Zeit interpretieren. Das ist nicht das Gleiche wie auslegen. Interpretieren meint man heute. Die Mehrheit der Menschen glaubt, handelt so, also müssen wir uns anpassen. Denn es ist eine neue Zeit. Wir müssen es so machen, wie es die Mehrheit der Menschen will. Und man richtet sich nicht mehr nach dem Wort Gottes. Sollte Gott gesagt haben? Die Säbel hat gesagt, ich weiß es besser. Wir können da gut mitmachen. Das ist nicht so schlimm. Gott versteht ja die Situation, in der wir drinnen stehen. Ich denke, die Leiter von Thyatira, von dieser Gemeinde, haben das irgendwie nicht so richtig realisiert. Kehren wir zum Anfang von dem Sendschreiben zurück. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflamme, wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Wir wissen, das ist ein Bild, das wir schon im Prophet Daniel finden, Kapitel 10. Ganz ähnlich ist es dort beschrieben. Für steht in der Bibel für Verschiedenes. Zuerst einmal für Gotteserscheinungen, also Theophanie, zum Beispiel in der Wüstenwanderung, wo Gott zur Nacht durch eine Feuersäule am Volk vorausgegangen ist, oder beim brennenden Busch von Mose, oder bei der Feuerzunge während der Ausgüssung vom Heiligen Geist. Feuer steht aber auch in der Bibel für Gericht Gottes, denken wir nur an Sodom und Gomorra. Und es steht auch für metaphorisch für das Wort Gottes in Jesaja 23, wo es heisst, ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr. Was lehrt uns das? Jesus kann alles durchschauen. Er weiß, wie wir es meinen. Er weiß, wie es die Christen dort gemeint haben in Thyatira. Er erkennt alles. Und das ist gut. Warum? Wenn er uns nämlich zeigt, wo wir Schwierigkeiten haben mit unserer Treue, gibt er uns Raum zur Buße. Und das ist das Gute an diesem Brief. Es tönt so negativ, wenn man das lesen. Aber es heisst dort sogar, die Frau Isabel hat Raum bekommen zur Buße. Wenn sie eingesehen, dass sie falsch gelaufen ist. Ich kenne mich relativ gut. Ich bin jetzt bei 68 und habe viel Zeit gehabt, mich ein bisschen zu kennen und zu verstehen, mein Denken, mein Handeln, meine Schwachheiten. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal verzweifle ich ein bisschen an mir, an meinen eigenen Begrenzungen und Schwachheiten, dass ich immer wieder darüber stolpere. Und ich bin so dankbar, heisst da, und ich habe ihr Zeit gegeben zur Buße. Wenn schon dieser Disabel Raum bekommt, Buße dürfen zu tun, wieder anzufangen, wieder neu dürfen anzufangen mit Jesus, darf ich es doch auch. Das ist doch schön daran. Es ist immer Zeit zur Umkehr. Gott ist immer ein gnädiger Gott. Immer wieder, wie heisst es in dem Lied, das wir gesungen haben? Kann es jemand sagen? Immer wieder zeigt uns Gott, dass er uns liebt. Wir dürfen immer wieder umkehren. Auch wenn wir merken, dass wir gefallen sind. Dass wir wieder über das Gleiche hineingestrogelt sind. Und umgekehrt sind, auf die Nase gekehrt sind. Das Problem von der Isabel war einfach, sie hat nicht Buße tun. Sie hat nicht anerkannt. Und darum das harte Gericht, wo in den Augen der Welt vielleicht ungerecht ist. Aber es ist eben so. Gott zeigt, leitet Finger auf wunde Punkte in unserem Leben, damit wir dürfen erkennen und umkehren, Buße tun und Gnade empfangen. Ich habe einmal aus irgendeinem Grund, ich habe eine Predigt vorbereitet oder eine Bibelstunde, ich weiß nicht mehr, da habe ich im Internet ein Zitat gefunden vom Pfarrer Thomas Gerlach aus einem Buch, das er geschrieben hat. Und ich wollte das Buch kaufen und das hat es nicht mehr gegeben. Da habe ich aber seine E-Mail-Adresse gefunden im Internet und habe ihm geschrieben. Und er hat mir das Buch gratis geschickt. Er hat es noch gehabt und zugleich noch ein zweites, das er auch geschrieben hat, das aber auch nicht mehr zu kaufen war. Er schreibt in diesem Buch über eigene Schwachheit am Schluss von dem Buch, das er hat. Er tut aufzeigen, was es bedeutet, Christ zu sein. Und er hat das gemacht für nichtgläubige Leute. Und am Schluss schreibt er, ihr habt jetzt alle das Gefühl, ich habe alles im Griff. Ich stehe über allem. Ich habe alles verstanden und weiß, wie es läuft. Bei mir ist alles klar. Er sagt, ihr täuscht euch. Ich habe so viele Anfechtungen über meine eigenen Schwachheiten und Begrenzungen. Und darum schreibt er den Satz, der Mensch kommt erst zur Ruhe, wenn er in dieser Abhängigkeit, als eine gottgegebene Abhängigkeit, sie annimmt und bejaht. Abhängigkeit gehört zum Geschöpfsein notwendig dazu. Unsere Schwachheit macht uns abhängig von Gott, abhängig von seiner Gnade, abhängig von seiner Größe, von seiner Güte und Freundlichkeit. Und das ist gut so. Dann erkennen wir, ich brauche die Hilfe von Jesus, ich brauche Vergebung, ich brauche seine Gnade, ich brauche seine Barmherzigkeit jeden Tag neu. Er schreibt im zweiten Satz, wer glaubt eben an Jesus und sein Erlösungswerk, an Gottes Gnade, auch denen wir versagt haben, der bringt sich hinter dem Kreuz Christi in Deckung, denn er, Jesus, hat uns damit Raum der Gnade eröffnet. Isabel und ihre Nachfolger haben das nicht erkannt und sind ihren Weg weitergegangen. Jetzt haben wir über den schwierigen Teil von dem Zehntschreiben etwas gehört. Es gibt aber auch wirklich neben dem, dass auch das gut ist, dass Gott vergibt und immer wieder aufruft und Gnade schenkt, gibt es eben noch einen anderen guten Teil. Das Zehntschreiben fährt nämlich an mit einem Lob. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst. Dort heißt im Urtext Diakonie. Und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Neben dem Schwierigen, wo die Gemeinde hat, gibt es auch viel Gutes in dieser Gemeinde. Und Jesus sieht immer beides. Er sieht das Gute und Schwierige. Und er lobt. Es ist gut, dass Jesus auch unsere Schwachheiten kennt, aber es ist auch gut, dass er auch zu dem steht, was gut ist in unserem Leben. Was gut ist in unserem Chor. Ich habe es gesagt, er erwähnt ja den Dienst der Diakonie. Diakonie war ein wichtiger Aspekt unter den ersten Christen. Denken wir zum Beispiel an die Apostelgeschichte 6, wo es heisst, dass sie Diakonen erwählt haben, um den Armen in Jerusalem zu helfen. Der Stephanus war einer davon. Oder wir denken daran, dass in Mazedonien und Achaia für die arme, verarmte Gemeinde in Jerusalem Geld gesammelt worden ist. Oder wir denken an das Leben von Jesus, wo immer der Ärmste zu Hilfe gekommen ist. Er hat zu essen gegeben, er hat zu trinken gegeben, er hat Kranke geheilt, er hat buchstäblich Diakonie gelebt, eins zu eins. Und Jesus lobt das auch, wie ihr das seht in dieser Gemeinde Thyatira, dass da viel Gutes gemacht worden ist. Der Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 1, echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht, Diakonie, und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Da stellt er wieder die zwei Sachen nebeneinander. Sie gehören zusammen. Und ich denke, als Heilsame haben wir heute noch einen ganz grossen Auftrag, eben den diakonischen Dienst zu tun unter den Ärmsten von dieser Welt. unter den Weisen und Witwen. Damit fasst eigentlich der Jakobus mit dem Vers das ganze Sendschreiben zusammen. Er sagt eben, echte Frömmigkeit ist, den Waisen und Witwen zu helfen, Diakonie zu leben und das Treiben von dieser Welt links liegen zu lassen, sich nicht damit zu beschmutzen. Die Werke von unserem Glauben sind eben Werke an der Ärmsten von dieser Welt. Es ist die Frucht von dem, was wir glauben, so wie die Frucht von der Rebe eben etwas Positives ist, so soll auch unsere Frucht von unserem Glauben positiv sein in dieser Welt. Es ist nie gut, wenn eine christliche Gemeinde sich mit Glauben allein begnügt. Sie soll tätig werden, den Menschen gegenüber, die Hilfe brauchen. Kommen wir zum Schluss von diesem Sendschreiben nochmal. Im Vers 24 und 25 sagt Jesus, ich will euch keine weitere Last auferlegen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Also wir sollen treu bleiben und dranbleiben. Wir sollen treu bleiben im Glauben gegenüber Jesus und wir sollen fest bleiben im Dienst von der Diakonie, auch wenn es manchmal heisst, dass man sich überwinden muss. Die Gläubigen in Thyatira haben sicher mit Müdigkeit zu kämpfen gehabt. Ständig der Widerstreit, ständig die Herausforderung zwischen der fleischlichen Welt und der geistlichen Welt. Sich immer müssen dazu entscheiden, das Richtige zu tun. Das kann einen müde machen. Und trotzdem, Jesus hat gesagt, ich will euch keine weitere Last auflegen. Ich will euch durchtragen. Ich will bei euch sein. Bis ans Ende der Welt. Ihr kennt das Wort aus Matthäus 28. Und dann kommen sie Verheißung über. Die ihm treu geblieben sind. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker. Und er soll sie weiden mit eisernem Stab. Wie die tönernen Gefäße werden sie zerschmissen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinen sagt. Eine ganz spezielle Verheißung, die sie da bekommen haben. Was können wir damit anfangen? Jesus redet auch vom tausendjährigen Reich. Es kommt der Zeit, sagt er, wo alles auf den Kopf gestellt wird. Wer jetzt zoberst ist, wird dann zunderst sein. Wer jetzt unter der Unterdrückung leidet, wegen seinem Glauben, wird dann oben sein. Machtverhältnisse werden umgekehrt. Wir müssen das nicht gross ausschmücken. Das bringt nichts. Wir sollen einfach glauben, das letzte Wort hat letztlich Jesus. Wir sollen nicht müde werden, den anderen ermutigen, dran zu bleiben, aber den anderen auch ermahnen, wo es nötig ist, festzuhalten, was uns anvertraut ist, das Werk vom Glauben tun und sich allein im Wort Gottes verpflichtet zu wissen und nicht falsche Lehren von dieser Welt. Amen. Wir hören die Melodie aus dem Liederbüchlein, das Lied mit dem Kenny und dem Serge. Danke vielmals.